Gunner, wo ich den Titelsong deines neuen Albums gehört habe, Kupala, habe ich gedacht, ich bin im ukrainischen Dschungel. Wie fühlst du dich, wenn du diesen Song performst?
Das ist eine interessante Bemerkung, der ukrainische Dschungel, das habe ich noch nicht gehört. Für mich ist es auf jeden Fall ein großes Fest. Also Kupala ist ja eine Abkürzung von Ivana Kupala. Und das ist unsere Bezeichnung von dem Midsommerfest, wenn der längste Tag gefeiert wird und die Menschen das sehr intensiv feiern. Sie machen Feuer am Fluss und schmücken sich mit Blumen und gehen ins Wasser, springen über das Feuer. Und es hat auch eine große Bedeutung. Danach passiert die Zeit der Ernte. Also Dschungel, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ich meine, alle Folklore-Lieder sind sehr naturverbunden in der Ukraine. Von daher irgendwie passend, ja.
Wie ist eigentlich die Idee zu diesem Album entstanden?
Das sind Stücke, die ich in den letzten 6 Jahren solo performt habe mit Loopstation und Samples. Und angefangen mit der Loopstation zu arbeiten habe ich, als ich noch in Weimar studiert habe, bei Michael Schiefel, der ja der große Künstler des Looping für Stimme ist. Es fing alles mit der Loopstation an sozusagen, wo man einfach die Stimme aufnimmt, wiedergibt und wieder aufnimmt und wiedergibt. Und ukrainische Folklore stand schon lange im Zentrum, also meines künstlerischen Interesses, sagen wir mal so. Seit 2014 habe ich angefangen, alte Folklore-Lieder zu vertonen. Und als ich dann vor 6 Jahren mit dem Solo-Programm angefangen haben, war es irgendwie klar, dass es auch die Folklore-Stücke sind. Und über die letzten 6 Jahre hat sich das auch entwickelt. Es kam Synth-Sounds dazu und es kam Samples dazu. Und ich glaube, es war auch ein bisschen so, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich etwas aufnehmen muss, weil die Menschen haben mich eingeladen, Konzerte zu spielen, aber ich hatte gar nicht etwas, was ich ihnen zeigen konnte, wie das aussieht oder klingt. Was sie dann möchten oder was sie buchen sozusagen. Und ja, das Programm stand und dann war das eigentlich ein sehr einfacher Prozess, das aufzunehmen auf eine Art.
Aber es waren ja, wenn ich es richtig verstanden habe, mit dir 4 Personen beteiligt an dem Album. Schweiz, England war, glaube ich, dabei. Wie war der Aufnahmeprozess?
Der Aufnahmeprozess war sehr aufwendig, tatsächlich. Weil da so viele Stimmen sind, in der Musik mussten sie, damit sie gut gemischt werden konnten, alle separat aufgenommen werden. Ich habe sehr viel Zeit im Studio verbracht, diese Stimmen aufzunehmen und habe tatsächlich auch sehr viel über Produktion gelernt, über Arbeiten mit Ableton im Prozess auch. Also vieles habe ich dann erst verstanden oder recherchiert, als ich das tatsächlich dann so gebraucht habe. Ich habe schon ein paar Stücke aufgenommen, wo es wirklich nur so um die Stimme ging. Es war sehr viel so Mouth Percussion und einfach viel Gesang. Und dann habe ich in Dänemark den Produzenten Thomas Kaspar kennengelernt, der aus London kommt und elektronische Musik macht, Ambient Musik. Wir hatten dort im Rahmen von einem Symposium unterrichtet und hatten auch so einen Dozent in ein Konzert gespielt. Und ich fand irgendwie, dass wir sehr natürlich zusammenkamen in der Musik. Und ich habe mich früher immer vor der elektronischen Musik so ein bisschen gescheut und konnte nicht so meinen Zugang finden. Aber ihm hatte ich das Gefühl, es ist genau diese Soundqualität, die ich auch in der Musik mag. Und dann habe ich ihn eingeladen, ein Teil von dem Produktionsprozess zu werden und habe ihm die Sachen gezeigt, die ich schon hatte. Und er fand es sehr schön und er war dann zufällig in Berlin und wir haben angefangen zusammenzuarbeiten. Aber das meiste war dann tatsächlich auf Distanz. Wir haben uns dann Sachen hin und her geschickt und separat an den Dingen gearbeitet, eher in London und in Berlin. Genau, und dann haben wir auch mehr produzierte Beats benutzt und in einem gewissen Moment habe ich gemerkt, dass es sehr viel Spaß macht, aber dann wollte ich das nicht zu sehr in die elektronische Richtung gehen lassen und wollte echte Drums haben auf manchen Stücken oder auch andere musikalischen Input. Und so haben wir dann Julian Sartorius gefragt aus Bern, aus der Schweiz, der auf einigen Stücken Drums gespielt hat, was es wirklich ganz, ganz toll gemacht hat. Und ich bin sehr froh, dass wir uns dafür entschlossen haben. Und dann kam Daniel Milatschuk dazu. Und Tanja ist eine großartige Schriftstellerin und Denkerin, aus der Ukraine ursprünglich, aber sie lebt in Wien schon lange. Und sie schreibt, glaube ich, nicht viele Gedichte, aber sie hat Gedichte. Und wir haben uns kennengelernt im Rahmen von einem Projekt, was wir zusammen aufgeführt haben. Und haben uns sehr gut verstanden und ich mochte ihre Art zu denken sehr. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie nicht auch Gedichte hat. Und sie hat mir dann auch eine Sammlung geschickt und ich habe ein kleines Stück ausgewählt für ein Musikstück, das ich schon hatte. Das war schon ein Arrangement, was schon fertig war. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass was Wesentliches fehlt. Und dann kam das Gedicht von Tanja dazu und ich habe das ganze Stück nochmal neu aufgerollt. Genau, das sind diese drei Personen, die auf dem Album in der Produktion beteiligt sind. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber.
Jetzt fragt man sich natürlich, wenn man Ukrainisch nicht kann, um was geht's auf der Platte textlich?
Das sind verschiedene Geschichten. Es sind Liebesgeschichten, es sind Geschichten vom Vermissen, von Trauer, es sind Geschichten von Naturverbundenheit. Und ich finde, auch in der Folklore sind immer so Sachen gespeichert. Also man kann natürlich die Texte einfach wortwörtlich übersetzen, das ist eine Ebene. Und die andere Ebene ist wie so eine mythologische Ebene, die darüber etwas erzählt, wie die Menschen früher sich Dinge erklärt haben, an was für Sachen sie geglaubt haben, um eine Art von Weltsicht zu definieren, wie ihre Philosophie oder ihre Religion war, bevor Christentum kam. Das finde ich auch sehr spannend. Es gibt zum Beispiel bei Luli, habe ich neulich erst gelernt, es gibt ja Luli, 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 Nomotile, Huli. Luli, Luli, es sind die Tauben angeflogen gekommen und Huli wird dann mit Tauben übersetzt. Und ich fand das immer irgendwie komisch, weil ich habe mich jetzt gefragt, warum die Tauben, weil das ist auch ein Wort, das sehr häufig in Gute-Nacht-Liedern vorkommt. Da habe ich mich gefragt, na gut, die Tauben haben vielleicht irgendwie so eine krasse Symbolkraft, auf jeden Fall haben sie ja auch. Aber dann habe ich auch gelernt von einer Forscherin, die zum Einfluss der Gute-Nacht-Lieder auf die frühkindliche Erziehung forscht, erzählte mir dann, dass Huli auch für die Geister der eigenen Ahnen steht, die dann gerufen werden, um das Kind zu beschützen. Und das fand ich total schön und hat für mich mehr Sinn gemacht. Und das finde ich sehr spannend, wenn sich dann solche Dinge offenbaren in den Texten, die auf den ersten Blick etwas einfacher scheinen.
Du hast dich ja schon seit längerer Zeit auf die Forschungsreise deiner Heimat begeben. Was hast du dort erfahren, wenn du da durch die Dörfer gezogen bist und mit den Menschen gesprochen hast?
Das war 2018, schon vor einer Weile. Da war ich in der Nähe von Ivano-Frankivsk im Westen. Es war eine sehr besondere Reise. Auf der einen Seite habe ich viele Lieder gesammelt und die Menschen haben für mich viel gesungen. Das war musikalisch sehr spannend. Auf der anderen Seite, was für mich eigentlich noch viel wichtiger war, war zu verstehen, wer die HüterInnen der Folklore sind. Weil durch die orale Überlieferung der Musik ist der Mensch sozusagen der weitergibt wesentlich und entscheidend. Ich hatte das Gefühl, dass die Lebensgeschichten der Menschen, die ich getroffen habe, in den Liedern drin waren. Und die Lebensgeschichten der Menschen vor ihnen waren natürlich auch drin und anders. Und dann habe ich mich auch gefragt, wie verändert sich eigentlich das Lied auch im Laufe des Lebens von den Menschen? Und es ist auch so, dass jedes Lied in seiner Vielfalt existiert. Das heißt, jeder Sänger oder Sängerin verändert es. Und es gibt auch Teile, in denen improvisiert werden kann, die ganz feinen und versierten Folklore-SängerInnen machen das. Ich glaube, so diese besondere Eigenschaft der Folklore hat mich sehr berührt, dass es eben darum geht, wer diese Lieder singt auch und wie der Klang der Stimme ist und was für ein Leben, was für eine Geschichte, ihre eigene Geschichte, sie in ihrem Gesang legen. Das finde ich sehr faszinierend.
Es wurde die Ukraine ja am 22. Februar 2022 von Russland überfallen. Wie hat dieser Krieg oder auch dieser Tag dein Leben als ukrainische Künstlerin auch verändert?
Ich glaube, ich habe einfach eine größere Verantwortung, die ich jetzt spüre. Ich meine, ich habe schon vor 10 Jahren angefangen, künstlerisch das zu machen, was ich mache, und es hat sich auch nicht verändert. Aber ich spüre, dass es eine andere Gewichtung bekommen hat und ich die Verantwortung habe, auch das ukrainische Kulturerbe zu vermitteln. Das Gefühl hatte ich schon immer und die Lust und den Drang. Ich wollte schon immer, dass die Menschen außerhalb der Ukraine wissen, dass es die Ukraine gibt und wie eigenständig und schön unsere Kultur ist. Aber jetzt ist diese Aufgabe noch wichtiger geworden.
Als ich dein Album angehört habe, habe ich so gedacht, irgendwie vielleicht ist deine Musik auch so eine Art Symbol der neuen Ukraine. Auf der einen Seite so das Berufen auf die Folklore, auf die ukrainische Kultur, die ja auch von dem Aggressor immer öffentlich negiert wird, dass es die gibt. Und auf der anderen Seite dann das Moderne mit den Loops, das Internationale. Siehst du das auch so?
Ja, das ist auf jeden Fall das, was ich spannend finde. Wie kann man musikalische Einflüsse mit den eigenen Wurzeln verbinden? Wie kann man die eigene Geschichte mitnehmen in das Jetzt? Also es gibt natürlich sehr viele SängerInnen, die das traditionell aufführen, die die alten Lieder genauso singen, wie sie gibt. Und es ist ganz wichtig, dass auch nichts verändert wird. Und das respektiere ich sehr und ich finde es auch großartig und toll. Aber ich glaube, dazu bin ich keine Folklore-Sängerin. Ich glaube, für mich wäre das zu wenig.
Du bist ja in ganz Europa unterwegs mit deinen Konzerten. Mich würde vor allem aber interessieren, bald fährst du wieder in die Ukraine nach Lviv. Wie sind denn die Reaktionen in deinem Heimatland auf deine Musik und wie in Westeuropa?
Ich habe lange nicht mehr in der Ukraine gespielt. Das letzte Mal war 2018, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann eine Weile nicht mehr. Deswegen wird es jetzt sehr spannend werden, wenn ich in Lviv bin, wie das wird. Ich bin sehr gespannt. Also das Album Kupala wurde sehr positiv von der Musikpresse kritisiert.
In der Ukraine, oder?
Ja, genau, in der Ukraine. Es wurde sehr positiv empfangen und sehr gelobt. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie die Reaktionen auf das Konzert sein werden. Und im Westen, es kommen ja auch ukrainische Menschen zu meinen Konzerten. Das Besondere und Tolle an der Musik ist, dass man nicht immer die Texte verstehen muss, um das Gefühl zu verstehen oder zu empfangen, was transportiert werden will. Deswegen sind die Menschen, obwohl sie den Text auch nicht verstehen, trotzdem oft sehr berührt und spüren die Kraft und die Intensität der alten Geschichten auch. Aber habe ich auch festgestellt, wenn man die Texte dann doch versteht, ist dieses Gefühl, glaube ich, noch viel persönlicher und intensiver. Und das haben mir viele Leute gesagt, dass es ein Stück zu Hause ist.
Abschließend noch die Frage, Gernot. Ich habe es gerade gesagt, du hast Konzerte in großen Teilen von Europa. Du spielst in verschiedenen Bands auch, jetzt auch dein Solo-Projekt jetzt hier. Was willst du noch erreichen als Künstlerin?
Was ich noch erreichen möchte? Wow, das war eine sehr philosophische Frage, darauf war ich nicht vorbereitet. Ich glaube, Musik hat schon eine sehr, sehr besondere Kraft. Wirklich, das glaube ich. Und es klingt vielleicht manchmal pathetisch, wenn man so davon spricht, aber ich war neulich auf einem Konzert von einer Band und mir ist etwas aufgefallen. Sehr viel Liebe in dem Raum gab. Sehr viel positive Energie irgendwie. Und ich hatte auf einmal das Gefühl, dass umgeben von traurigen Nachrichten und Krieg in vielen Orten der Welt und Leid, wo man das Gefühl hat, man kann wenig machen dagegen. Man kann natürlich immer was machen, aber angesichts von großen geopolitischen Protesten fühlt man sich oft klein und machtlos. Sehr viele Konflikte, die ausgetragen werden in der Öffentlichkeit und auch in der Gesellschaft. Und in dem Moment, als ich dann im Konzert war, das war die Band von Tomasz Kaspar hat in Berlin gespielt mit seinem Trio, habe ich gespürt, das ist etwas Wichtiges. Dass die Menschen zusammenkommen und etwas Verbundenheit zusammenspüren und es vielleicht irgendwie nach außen tragen. außerhalb von dem Konzertsaal.